NDR Info. Echo des Tages.
Der Wahlkampf rumpelt in die Endphase. Angespannte Sicherheitslage in Deutschland. Thüringen eventuell vor Rot-Rot-Grün und das Oktoberfest in München eröffnet. Das und mehr sind unsere Themen heute Abend. Mein Name ist Rüdiger Mack. So richtig spannend war der Wahlkampf ja nun bisher nicht. Übrigens, falls Sie es vergessen haben sollten, in einer Woche ist Bundestagswahl. Dann haben wir auch das hinter uns. Vorher aber profilieren sich die Parteien noch einmal oder sie versuchen es zumindest. Der Stand von heute, die FDP will nicht, aber nun wirklich ganz und gar nicht, nie und nimmer und schon gar nicht nach der Bundestagswahl mit Rot und Grün zusammengehen. Und die Kanzlerin Merkel will das nochmal ganz laut hören von der FDP vor der Wahl. Und Steinmeier, der SPD-Kandidat, findet die Kanzlerin blöd. Georg Schwarte fasst zusammen.
Die Kanzlerin macht Druck. Ein klares Bekenntnis der FDP zur Union fordert sie per Zeitungsinterview. Steinmeier, der Herausforderer, stichelt, sagt, die FDP werde die Lage frühestens am Wahlabend 18.01 Uhr bewerten. Kanzlerin und Kandidat also schielen auch heute im Endspurt auf die FDP. Die will am Abend im Präsidium einen Beschluss für den morgigen Parteitag formulieren. Inhalt: Mit wem will die FDP? Westerwelle ist schon vorher deutlich.
Wir wollen, dass die Große Koalition beendet wird, dass es keine Chance für eine Linksregierung geben kann. Und dementsprechend setzen wir ohne Wenn und Aber auf eine künftige Regierung aus Union und FDP.
Ohne Hintertür für eine mögliche Ampel mit SPD und Grünen. Die politischen Gegner sind skeptisch. Westerwelle nicht.
Für uns ist das völlig klar und unser Beschluss am Sonntag wird auch ohne Wenn und Aber sein.
So heißt es in der FDP-Beschlussempfehlung laut Agenturen, dass die Liberalen nicht als Mehrheitsbeschaffer für eine Koalition aus SPD und Grünen zur Verfügung stünden. Westerwelles Botschaft an die Union, speziell an die mit dem Merkel-Wahlkampf unzufriedene bayerische CSU, die, so Westerwelle, solle sich am Riemen reißen. Die CSU aber berät morgen laut CSU-Chef Seehofer mit Rückendeckung der Kanzlerin über ein Sofortprogramm, in dem sie inhaltlich weit über CDU-Forderungen hinausgehen möchte. Neuer Ärger für Merkel, die zeitgleich von SPD-Chef Müntefering hart attackiert wird. In einem morgen erscheinenden Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wirft Müntefering Merkel einen Mangel an Gestaltungswillen und Durchsetzungskraft vor. Sie, Merkel, habe sich verhalten wie beim Autoscooter. Nie anstoßen, perfekt im Ausweichen, aber immer nur im Kreis fahren. Das sei Frau Merkel, so Müntefering. Umweltminister Gabriel bezichtigte die Kanzlerin derweil im Deutschlandfunk indirekt der Lüge. Merkel hatte gestern den Neubau von Kernkraftwerken erneut ausgeschlossen.
Na, ich glaube, dass Frau Merkel schlicht und ergreifend trickst an der Stelle oder jedenfalls ihren Laden nicht im Griff hat. Eins von beidem. Und wie gesagt, da es in der FDP mit Herrn Pinkwart ebenfalls immerhin der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, das größte Industrieland in Deutschland, da die öffentlich erklären, sie sind für den Neubau, würde ich doch mal vorschlagen, dass Frau Merkel, wenn das glaubwürdig sein soll, dass ihre Stellungnahme ist, die in ihre Schranken weist.
NRW-Ministerpräsident Rüttgers erklärte dagegen, er sehe nicht, dass in Deutschland in absehbarer Zeit ein Kernkraftwerk gebaut werde. Dafür gebe es keine Akzeptanz. Merkels Parteifreunde warnen indes vor einer Neuauflage der Großen Koalition. Sie wäre, so Hessens Ministerpräsident Koch, vom ersten Tag an ein Schaden für das Land. Eine Neuauflage würde überdies die Identität der Union existenziell gefährden, so Koch in der morgigen Ausgabe des Tagesspiegel. Die Grünen wollen morgen auf einem Länderrat in Berlin ein Sofortprogramm beschließen, mit dem sie nach der Wahl in mögliche Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Ein Punkt: ein Untersuchungsausschuss, der die Vorgänge rund ums Atomendlager Gorleben aufarbeiten soll.
Wer heute Bahn gefahren oder geflogen ist, hat sich vielleicht bemerkt, schwer bewaffnete Polizisten in Schutzwesten an Bahnhöfen und Flughäfen. Grund dafür ist die bevorstehende Bundestagswahl und die Befürchtung, es könnte zu einem islamistischen Anschlag kommen. Ein einigermaßen bizarres Video gibt dazu Anlass.
Da im Islam der Lohn des Guten ebenfalls das Gute ist, werde ich mich heute erkenntlich zeigen. Im Allgemeinen ist insbesondere zu berücksichtigen.
Vor einem weinroten Vorhang steht ein junger Mann im Anzug und blauer Krawatte mit langen dunklen Haaren. Er sieht ein bisschen aus wie ein Konfirmand und spricht mit ziemlich leiser Stimme ziemlich lange. Bekai Harash ist das. Er hat schon mehrfach Videobotschaften mit Drohungen gegen Deutschland veröffentlicht. Doch früher war er vollbärtig und in martialischer Pose vor die Kamera getreten. Harash gilt als Al-Qaida-Anhänger. Er fordert Deutschland zum Rückzug aus Afghanistan auf. Und Fachleute nehmen das Video ernst, das seit gestern im Internet zu finden ist.
Der 31-jährige Deutsche marokkanischer Abstammung ist für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. Seit mindestens 2004 soll er eine radikal-islamistische Gesinnung haben. In Hebron hat er gegen Israel gekämpft und der deutsche Al-Qaida-Kämpfer Alim N. aus der Südpfalz hat ihm ein Empfehlungsschreiben für Al-Qaida ausgestellt. Ursprünglich lebte er in Bonn, studierte in Koblenz einige Semester und zog 2008 ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet. Abu Talha nennt er sich inzwischen, nach einem Sohn, der kurz nach der Geburt gestorben sein soll. Mehrfach hat er sich seit Jahresbeginn mit deutschsprachigen Terrorvideos zu Wort gemeldet. Das bislang letzte von gestern ist 26 Minuten lang. Fast die gesamte Dauer nutzt er für einen wirren Monolog, dessen Kernbotschaft aber so deutlich wie brutal ist. Zieht Deutschland nicht die Bundeswehr aus Afghanistan ab, droht nach der Wahl ein Anschlag. Deutsche Sicherheitsbehörden halten das Video für echt, es gebe aber keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen, heißt es in Berlin. Die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen und Flughäfen wurden verschärft. Diese Verschärfung ist aber bereits vor Wochen mit Blick auf die Wahl beschlossen worden und wurde nun nur noch einmal auf ihre Wirksamkeit überprüft. Analytiker von Polizei und Nachrichtendiensten machen sich gleichzeitig Gedanken über völlig neue Aspekte des Videos. Warum trägt Harasch diesmal Anzug und Krawatte statt des arabischen Kopftuchs? Wie wörtlich meint er seine Drohung, wenn er einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Wahl nennt? Doch viel spricht dafür, dass es genau solche Auffälligkeiten sind, mit denen Bekai Harasch vor allem eines erreichen will: auffallen. Ohne, dass zwangsläufig etwas dahinter stecken muss.
Das waren Informationen von Holger Schmidt. Zwei Gewalttaten von Jugendlichen innerhalb weniger Tage haben die deutsche Öffentlichkeit erschüttert. Wie umgehen mit dieser ungezügelten, maßlosen, blinden Gewalt, der ein Helfer in München zum Opfer fiel und in Franken mehrere Schüler und Schülerinnen schwer verletzte? Nimmt die Gewalt, vor allem die von Jugendlichen, wirklich zu und was ist daraus zu folgern? Damit beschäftigt sich unser Kommentar von Wolf Scheller.
Die Vorstellung, dass sich die deutsche Gesellschaft durch ein besonders hohes Maß an Gewaltbereitschaft und Brutalität kennzeichne, ist abwegig. Richtig scheint aber zu sein, dass Gewalt vor allem auch in der krassen Form der Jugendgewalt Eltern, Lehrer und die Politik insgesamt ziemlich ratlos aussehen lässt. Zugleich denken wir über Zivilcourage nach, auch über die eigene. Die aber kann sich nur behaupten in einer Gesellschaft, die den öffentlichen Raum nicht preisgibt. Ein fataler Trend zu dieser Entwicklung lässt sich freilich schon seit Jahren erkennen. Sie geht einher mit einer allseits wachsenden Gleichgültigkeit gegenüber allem Geschehen, das mich nicht unbedingt selbst betrifft oder mir Anlass zur persönlichen Sorge gibt. Prügelnde Jugendliche, die zu Totschlägern werden, Kinder im Grundschulalter, die extrem verhaltensauffällig sind, ihre Kameraden misshandeln, ihre Umgebung terrorisieren, Eltern eingeschlossen. Man fragt sich, woher kommt diese Lust an Gewalt? Sind ihre Symptome nur erklärbar aus einer unterentwickelten Psyche? Haben wir es mit Jugendlichen zu tun, deren körperliche und psychische Reife vielfach extrem weit auseinanderklafft? Es gibt hierauf eine Menge Antworten, gute und weniger richtige. Es leuchtet aber ein, wenn gesagt wird, dass allzu vielen Kindern und Jugendlichen ein echtes, lenkendes Gegenüber fehlt, eine Erziehung, die ihnen Regeln setzt, einen Rahmen vorgibt. Erziehungsresistent sind jedoch oft nicht nur die Kinder, sondern auch viele Eltern, die die Verweigerungshaltung des Nachwuchses als Ausdruck besonderer Persönlichkeit interpretieren. Eine Gesellschaft, der es nicht gelingt, ein allgemein anerkanntes Wertverständnis zu akzeptieren, produziert geradezu zwangsläufig Gewaltausbrüche. Es reicht da nicht aus, wenn wir uns auf das Gewaltmonopol des Staates berufen, auf sein Versprechen, für die Sicherheit des Einzelnen im öffentlichen wie privaten Raum zu sorgen. Freiheit ist immer die Abwesenheit von Obrigkeit, konnte man kürzlich in einer überregionalen Zeitung lesen. Das hat was. Wenn aber diese These stimmt, können wir das Feld sogleich räumen. Dann überlassen wir den öffentlichen Raum irgendwelchen Chaoten und Schlägern, deren exzessive Lust an Gewalt kaum weniger kriminell ist als die eines Triebtäters. Für beide Sorten sind aber in einem Rechtsstaat in erster Linie Polizei und Justiz zuständig. Beide gilt es zu stärken, auch wenn das den Steuerzahler viel Geld kostet. Patentrezepte gibt es aber nicht. Je weiter die einzelnen Gruppen in dieser Gesellschaft auseinanderdriften, desto schwieriger wird es, mit der ihr innewohnenden Gewalt vernünftig umzugehen.
Das war ein Kommentar von Wolf Scheller im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Thüringen wird auch Wochen nach der Landtagswahl noch fleißig verhandelt, mit der SPD in der Mitte. Auf der einen Seite redet sie mit der CDU, auf der anderen mit Grünen und Linken. Und da ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen. Der Parteirat der Grünen hat beschlossen, in Sondierungsgespräche einzusteigen. Schon am Montag wollen die Grünen Gespräche mit SPD und Linke beginnen. Rot-Rot-Grün wird ein bisschen wahrscheinlicher. Oskar Bandixen.
Erst mal reden, dann mal sehen. Die Parteien in Thüringen wollen sich nicht unter Druck setzen lassen. Weder von den jeweiligen Bundesspitzen noch von der bevorstehenden Bundestagswahl. Aber unübersehbar ist etwas in Bewegung gekommen. Katrin Göring-Eckardt ist zufrieden, dass sich die Grünen in Thüringen mehrheitlich zu Sondierungsgesprächen entschlossen haben.
Zunächst mal hat es bei unseren Beratungen eine hohe Skepsis gegeben, was die Frage von tatsächlicher Zusammenarbeit in der Regierung angeht. Aber über die inhaltlichen Fragen, die uns natürlich sehr umtreiben, neues Bildungssystem, vor allen Dingen das Thema erneuerbare Energien zu sprechen, dem wollen wir uns nicht verstellen.
Bei den Beratungen des Parteirates, so berichtet Frank Augsten, der grüne Fraktionsvize im Landtag auf WDR 5, hätten nicht wenige zur Zurückhaltung gemahnt.
Da haben gestern Bürgerrechtler gesprochen, die in den letzten 15 Jahren gar nicht mehr aufgetreten waren und dann nochmal sehr emotional darauf hingewiesen haben, dass wir es da mit einer Partei zu tun hat, die Vergangenheitsbewältigung noch nicht gemacht hat.
Die Grünen hatten schon vor der Wahl, wie auch die SPD, gesagt, sie würden keinen Ministerpräsidenten der Linken wählen. Aber eine Koalition? Auch Katrin Göring-Eckardt ist skeptisch. Die Grünen wollen nach ihrer Aussage auf keinen Fall zum Feigenblatt für eine rot-rote Koalition werden.
Das werden wir ganz sicher nicht sein. Dafür stehen wir auch nicht zur Verfügung. Wir stehen jetzt zur Verfügung zu inhaltlichen Gesprächen. Ich bin nach wie vor sehr, sehr skeptisch, ob das tatsächlich in eine Zusammenarbeit in Form einer Regierungsbildung enden wird, gerade wenn ich mir anschaue, wie die beiden SPD- und Linkspartei sich im Moment belauern.
Die Inhalte, nicht die Personalien, würden auch die Linken gerne in den Vordergrund stellen. Dietmar Bartsch, der Bundesgeschäftsführer auf WDR 5.
Die Personen werden wie überall zum Ende behandelt und ich werde mir als Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke nicht einreden lassen, dass die Linke etwa hier Vorbedingungen erfüllen müsse. Das ist nicht der Fall.
Bartsch relativierte damit die Aussage von Bodo Ramelow. Diese habe nicht definitiv verzichtet, lediglich ein Fenster geöffnet.
Die Anregung von Bodo Ramelow hat eine Diskussion in Gang gebracht, die ich durchaus begrüße. Aber am Ende des Tages bleibt es bei dieser Position, die ich genannt habe.
Fakt ist jedoch, dass es nur zu den Gesprächen kommt durch die Ankündigung Bodo Ramelows. Wenn nicht er, wer soll das Land, die Regierung anführen? Gesine Schwan, die im Gespräch war, hat bereits abgewunken. Katrin Göring-Eckardt wiederholte ihre Absage. Sie stehe nicht zur Verfügung.
Nee, also ich habe vor allen Dingen keine Lust, jetzt auch noch zum Spielball solcher Überlegungen zu werden.
Auch in Sachsen wurde ja Ende August gewählt, doch hier war das Ergebnis eindeutiger und die Verhandlungen deswegen einfacher. Die CDU will mit der FDP eine Koalition bilden. Beide Parteien haben in den letzten Wochen einen Vertrag ausgehandelt. Die CDU hat heute zugestimmt und am Montag werden die Liberalen wohl ihr Einverständnis geben. Uta Dekko-Kindermann.
Es gab nur eine Gegenstimme. Die etwa 200 CDU-Delegierten beschlossen, wie nicht anders erwartet, mit großer Mehrheit den 57 Seiten starken Vertrag. Den hatte Parteichef Stanislav Tillich zuvor ausführlich verteidigt. Er bestehe aus 80% CDU und 20% FDP.
Insgesamt sind die Grün-Grün-Roten fürchterlich enttäuscht. Und das ist ein gutes Signal an die Bundestagswahl. Es schafft eine bürgerliche Mehrheit, einen Dreiklang herzustellen. Den Dreiklang von Freiheit, Verantwortung und Solidarität und nicht soziale Kälte.
Ein guter Koalitionsvertrag sei das, der die Weichen stelle, nicht nur für die kommenden 5 Jahre. Das sächsische Gemeinwesen werde zukunftsfähig gemacht, auch für die Zeit nach 2019. Wo Medien kritisiert hatten, der Vertrag enthalte zu wenig Konkretes, betonte Tillich, die Verhandlungspartner hätten, ob des guten Klimas und gegenseitigen Vertrauens, Mut zur Lücke haben können, sich so die Handlungsfähigkeit bewahrt. Beide Seiten wären sicher gewesen, viele Details künftig noch im operativen Geschäft miteinander klären zu können und seien mit Rationalität und Pragmatismus an die Verhandlungen herangegangen. Aber
es ging nicht ums Tempo. Es ging um die Handlungsfähigkeit.
Das Beste fürs Land sei, schnell eine handlungsfähige Regierung zu haben und das werde jetzt von der Opposition torpediert. Tillich griff damit den schwelenden Streit um den Termin für die konstituierende Landtagssitzung auf. Die Alterspräsidentin, die von den Linken gestellt wird, will den offenbar auf die Woche nach der Bundestagswahl legen, anders als von CDU und FDP gewünscht. In der Nacht zu Dienstag will sie sich entscheiden. Das war nur einer der Kritikpunkte an der Opposition. Die müsse erstmal den Kinderschuhen entwachsen, bevor sie der Union gefährlich werden könne, langte Tillich zu. Die eigene Partei erfuhr viel Lob von ihm.
Wir sind die Sachsenpartei. Darauf können wir sehr, sehr stolz sein.
Das schlechteste Unionswahlergebnis in Sachsen seit der Wende nannte er hervorragend mit Blick auf die CDU-Abstürze in Thüringen und im Saarland, die zeitgleich gewählt hatten. Nun sei Sachsens Position im Bund deutlich gestärkt. Die Hälfte seiner Rede bestand aus viel Dank für den Einsatz und vor allem die Geschlossenheit der Partei. So streichelte er die Seele seiner Basis. Die dankte es mit der großen Zustimmung zum Vertrag.
In dieser kurzen Zeit am Papier in dieser Qualität auf den Tisch zu legen, das halte ich für bemerkenswert.
Unsere Unterhändler ist es in der Tat in sensationell kurzer Zeit gelungen, die Zukunft für Sachsen zu benennen.
Die Sächsische Union hat entschieden. Am Montag muss nun noch der Parteitag der FDP dem Vertrag zustimmen.
Thaksin Shinawatra wurde vor 3 Jahren als Ministerpräsident Thailands gestürzt. Kaum ein Ministerpräsident in den letzten 20, 30 Jahren hat das Land so gespalten in glühende Anhänger und kompromisslose Gegner. Seine Anhänger, erkennbar an roten Hemden, die sie tragen, protestieren immer wieder, und das auch durchaus gewalttätig, gegen den derzeitigen Premier Abhisit. Heute hatten die Rothemden wieder zu Protesten aufgerufen, doch es scheint, als ob die Mehrheit der Thailänder der Proteste müde ist. Das Echo war schwach. Wenigstens blieb es friedlich in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Udo Schmidt.
Sie tragen Fotos von Thaksin Shinawatra am Kragen ihrer roten Hemden. Auf den Transparenten steht etwa Thaksin, Symbol der Demokratie. Sie machen Lärm mit Rasseln, mit roten Rasseln natürlich. 5.000 bis 10.000 Demonstranten haben sich heute in Thailands Hauptstadt Bangkok versammelt, um gegen die Regierung von Abhisit Vejjajiva und für den früheren Regierungschef Thaksin Shinawatra zu demonstrieren. Bisher sind es weit weniger Anhänger Thaksins, die sich auf der Royal Plaza eingefunden haben, als von den Organisatoren angekündigt. Bis zum späten Abend könnten es aber noch deutlich mehr werden. Yattopon Prompan, einer der Anführer der Protestbewegung. Wir sind heute hier, um an den 3. Jahrestag des Putsches vom 19. September 2006 zu erinnern. Wir wollen zeigen, dass wir unter den Folgen leiden. Die Demonstration ist friedlich, wir haben keine Waffen, wir nehmen nur unsere verfassungsgemäßen Rechte wahr. Die Rothemden verlangen den Rücktritt der gegenwärtigen Regierung von Abhisit, dem sie vorwerfen, undemokratisch an die Macht gelangt zu sein. Sie wollen Neuwahlen und die Rückkehr von Thaksin. Der wurde am 19. September 2006 durch einen Militärputsch gestürzt. Seine Partei ist inzwischen aufgelöst. Thaksin, mittlerweile wegen Amtsmissbrauchs zu 2 Jahren Haft verurteilt, hält sich im Exil auf. Thailand kommt seitdem nicht mehr zur Ruhe. Erst hatten die Anhänger Abhisits, die mit den gelben Hemden, Thaksins Nachfolger aus dem Amt gedrängt, unter anderem durch die spektakuläre Besetzung des Flughafens von Bangkok im vergangenen November. Nun fordern die Rothemden Thaksins Rückkehr. Bisher ist in der thailändischen Hauptstadt alles friedlich geblieben. Polizei und Militär haben angekündigt, hart durchzugreifen, sollte dies nötig sein. Ein Großaufgebot von rund 5.000 Beamten sichert derzeit die wichtigsten Straßen der Stadt. Zu Auseinandersetzungen ist es dagegen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze gekommen. Dort wollten 5.000 Gelbhemden, also die Gegner Thaksins und Anhänger des jetzigen Regierungschefs Abhisit, ebenfalls heute demonstrieren, weil sie einen seit mehr als 4 Jahrzehnten Kambodscha zugesprochenen Tempel im Grenzgebiet für sich beanspruchen. Sie wurden jedoch von der thailändischen Polizei zurückgehalten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Der nationalistische Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha belastet die Beziehung der beiden Staaten seit einiger Zeit.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt gibt sich ja dieses Jahr schwer öko. Ein Feld, das die deutschen Autobauer lange vernachlässigt haben. Das sagen Fachleute schon seit Jahren. Doch die deutsche Industrie hinkt umwelttechnisch noch immer hinterher, sagt auch der Chef des Umweltbundesamtes Jochen Flassbart.
Die Automobilindustrie ist gefordert, intelligent ihre Produkte fortzuentwickeln. Und wenn sie überwiegend auf Autos als Trendsetter setzt, die einfach übermotorisiert sind, die viel zu groß sind, dann ist das aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung, die auf Dauer auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern gar nicht mehr gutiert wird. Ich glaube, dass das wichtigste Segment dort liegt, wo man sich bequem, ausreichend motorisiert, aber eben auch sehr spritsparend, sehr umweltfreundlich fortbewegen kann.
Heute war der erste Tag, an dem jeder Mann und jede Frau auf die Messe durfte. Lars Hoffmann hat sich umgehört auf der IAA und zunächst Autofans getroffen, die es noch immer mehr mit Boliden als mit grünen Wäldern halten.
Besonders groß ist der Andrang bei den schnellen und teuren Autos. allen alternativen Antrieben oder Elektroautos zum Trotz.
Die Autos haben mich sehr begeistert hier. Das Ferrari da drüben. Und weil das mich anzieht, das ist so ein Tiger auf der Straße.
Ein Lamborghini.
Bin begeistert.
Das war der Audi A7. Schönes Getriebe drin. Das weltbeste Getriebe. Das Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang, DSG-Getriebe.
Mich interessieren die Ferraris.
Dabei ist die Begeisterung für Autos keinesfalls geschlechtsspezifisch.
Ich bin freiwillig hier, weil ich liebe das und ich arbeite auch in einer Tuningfirma.
Tolle Autos. Also der Wiesmann da drin, der hat mir schon sehr gut gefallen. Aber da müssen wir wohl noch ein bisschen sparen.
Der neue Mercedes ist auch nicht schlecht mit den Flügeltüren.
Viele wollen einfach nur schauen. Autos, die sie sonst nicht zu sehen bekommen. Andere wissen ganz genau, was sie wollen.
Unser Plan, ja, einmal zu Jaguar rüber. Weil ein Anschluss dran steht. Ja, ich habe schon einen. Und den neuen muss ich mir mal angucken und mal anfassen.
Längst nicht alle Besucher denken in diesen Kategorien. Es geht nicht nur um die schnellen, chromblitzenden, aber unbezahlbaren Traumautos. Gut, der Sohn will einen.
Porsche, weil es coole Autos sind.
Der Papa guckt nach seinem neuen Auto. Bei Porsche nicht, nehmen wir gehen eine Halle weiter zu Alpha. Das ist erschwinglicher.
Was es werden soll, steht auch schon fest.
Das Spider. Montag ist die Probefahrt, aber heute gucke ich mir das schon nochmal an.
Zwischen den Autos stehen, natürlich lächelnd, Hostessen. Sie erklären, posieren für die unzähligen Kameras.
Manchmal ist es schon schwer zu lächeln.
Und den ganzen Tag in hochhackigen Schuhen stehen, das geht auch nicht immer. Sie hat sich einfach mal in den Kofferraum eines Fiat Puntos gesetzt.
Ist auch eine ganz gute Präsentation, wenn man sich ja auch mal hinten reinsetzt, oder?
Präsentation. Darum geht es vor allem auf der IAA. Die Hersteller zeigen aber nicht nur die großen PS-Protze. Denn vielen Besuchern geht es tatsächlich um anderes.
Sprit sparen.
Ja, weil wir uns auch irgendwann mal ein alternatives Fahrzeug anschaffen wollen. Speziell interessiert mich natürlich Peugeot. Peugeot soll ja so ein Hybrid rausbringen, Diesel-Hybrid, also Elektrodiesel. Und das interessiert mich, da will ich noch hin.
Der Verbrauch ist schon wichtig.
Genauso werden aber auch die Elektroautos umlagert. Zum Beispiel der Opel Ampera.
Ich denke, das ist eine Alternative als Antrieb der Zukunft. Ganz einfach zum klassischen Benzinmotor.
Dennoch sind viele Besucher auf der IAA gerade bei den Elektroautos skeptisch. Denn zu kaufen gibt es sie noch längst nicht.
Ich weiß nicht, ob das wirklich die Zukunft ist mit Strom. Weil ja, man braucht ja auch eine Steckdose und der Strom muss irgendwo hergestellt werden. Und dafür braucht man wieder Kraftwerke. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist.
Und schon geht es wieder ins Gedränge. Gerade in Halle 6 bei den schnellen italienischen Flitzern kommt es schon mal zum Stau, weil der Andrang zu groß ist.
Die stehen meistens alle von Autos und dann sieht man wenig.
Eines ist auch auf dieser IAA klar. Die Autos haben nichts von ihrer Faszination verloren.
Den R8 V10 in der Chromlackierung, einfach die Lackierung des Autos, das hat mich richtig fasziniert.
Ich muss Benzin, schön mit Benzin durchradern können.
Und Autos sind wunderschön.
Von Frankfurt aus gehen wir jetzt ganz weit in den Süden. Früher waren mittags die Musiker, Wirte und Bedienungen noch unter sich und abends kamen die Gäste in T-Shirt und Jeans. Früher, das war so in den 70er, 80er Jahren. Mittlerweile wird das Münchner Oktoberfest nicht nur in Berlin, Köln oder Frankfurt mehr schlecht als recht kopiert. Das Original kann sich auch kaum noch vor Besuchern retten. Die Festzelte sind schon nachmittags übervoll und wer was auf sich hält, hat Dirndl oder Lederhosen an. Und weil das Münchner Oktoberfest heute fast schon so wichtig ist wie Karneval oder Bundesliga-Finale woanders, erfahren Sie jetzt alles Wichtige über die Eröffnung heute in der bayerischen Landeshauptstadt. Ernst Weber war mittendrin.
Urzapft es auf eine friedliche Wiesn!
Da kann das ganze Schottenhammelzelt mit CSU-Größen besetzt sein. Am ersten Wiesentag spielt Christian Ude von der SPD die Hauptrolle. Die eher rustikale Tätigkeit des Anzapfens hat der Münchner Oberbürgermeister auch in diesem Jahr recht routiniert hinter sich gebracht. Aber auch der berühmteste Schankkellner der Republik musste das richtige Schlägelschwingen erst mühevoll erlernen. Und auch heutzutage soll Ude gut informierten Kreisen zufolge heimlich still und leise vor jedem Oktoberfestauftakt bei einer Münchner Brauerei trainieren.
Nur böse Zungen können das als heimliches Training bezeichnen. Ich würde eher von einer Leistungsschau sprechen.
Offiziell war mit dem Anzapfen heute um Punkt 12 Uhr das 176. Münchner Oktoberfest eröffnet. Doch die Schlacht um die Plätze in Zelten und Biergärten hatte schon Stunden vorher begonnen. Bereits im Morgengrauen wurden die ersten Wiesnfans auf dem Festgelände gesichtet.
Wir sind seit 6:30 heute Morgen hier und dachten, wir wären früh dran, aber da waren schon einige da.
Also ich war weg und bin dann eigentlich ziemlich gleich hierher. Ich habe durchgetrunken die Nacht. Ich bin gut fertig.
Die Wiesn
Essen kann also ganz schön strapaziös sein. Nicht nur für alkoholisierte Besucher, sondern auch für die Bedienungen. Aber die Damen wissen sich zu helfen.
Vitamine sind sehr wichtig und ansonsten guter Rotwein auf die Nacht und wenn es geht, ab und an mal guten Sex zum Ausschwitzen und dann passt's.
Wir haben dementsprechende Sachen zum Anziehen, wir haben die Medikamente dabei, falls schlimm wird. Das geht schon.
Richtig essen. Also am Abend, wenn wir nach Hause fahren, dann kriegen wir noch was Warmes gekocht und dann essen, duschen, schlafen, fertig.
So bleibt man also fitter auf der Wiesn. Und für alle Angsthasen, die meinen, man könnte sich bei solch einem internationalen Massenspektakel auch leicht mal eine sogenannte Schweinegrippe oder gar Ärgeres einfangen, hat Wirtesprecher Toni Reuderer ein paar Tipps parat.
Also man sollte auf gar keinen Fall von einem anderen sein Bier trinken, sondern jeder sollte selber Maß kaufen. Keine fremden Frauen küssen, zumindest nicht an verschiedenen, nur am Tag. Und ich sage immer als gute Prophylaxe, mindestens dreimal Wiesnbier trinken und dann tut auch die Schweinegrippe nichts.
Ganz wichtig natürlich auf dem Oktoberfest das Outfit. Lederhosen und Dirndl dominieren. Wer heutzutage in der Jeans im Bierzelt einläuft, fällt auf. Und auch die ausländischen Gäste decken sich vor dem Wiesnbesuch gerne bei einem der zahlreichen Münchner Trachtendiscounter ein. Was ihnen da allerdings häufig angedreht wird, sieht manchmal recht ulkig aus. Oktoberfest-Urgestein und Schausteller Edmund Radlinger kann sich da nur wundern.
Den Bahnhof rum, glaube ich, können es Lederhosen kaufen. Da müssen sie bloß aufpassen, dass sie keine Flüssigkeit in Form von Bier draufbringen. Weil sonst wäre es eine Pressspanplatte und können es nicht mehr aufstehen, wenn es hart wird. Das wird heute als Tracht verkauft. Es gibt keine Lederhosen für 39 Euro. Aber unseren Touristen wird es angeboten. Bloß grundsätzlich ist dies keine Tracht mehr. Das ist Fasching.
So, vom Fasching jetzt zu den wirklich ernsten Dingen des Lebens, nämlich der Fußball-Bundesliga. Nicole Seifert ist im Studio mit dem Sport vom Samstag.
Genau, und in der ersten Fußball-Bundesliga, da standen heute am 6. Spieltag 5 Partien auf dem Programm. Der 1. FC Köln gewann beim VfB Stuttgart mit 2:0 und schaffte den Sprung aus dem Tabellenkeller. Für Köln war es der erste Saisonsieg, also ein wichtiger Sieg, betont auch Kölns Abwehrspieler Christopher Scheuch.
Verdammt wichtig. Der war nicht nur wichtig für uns, wir haben heute für den Trainer gespielt, wir haben heute den Sieg für den Trainer geholt. Der hat genug auf die Klappe bekommen die letzten Wochen und für mich ist ein Riesentrainer und heute haben wir es zurückgegeben.
Borussia Mönchengladbach verlor gegen 1899 Hoffenheim mit 2:4. Dabei kassierte die Borussia in den letzten 5 Minuten nach einer 2:1-Führung noch 3 Tore. Große Enttäuschung und Erklärungsnot bei Gladbachs Abwehrspieler Tobias Lewitz.
Ja, kann man eben nicht erklären. Sie machen das 2:2 und dann postwenden das 3:3, wo wir bei dem Eckball absolut unaufmerksam sind, wo sie eine kurze Ecke spielen und ja, wir einfach nicht früh genug schalten und früh genug Druck am Ball haben. Und dann steht es 3:2, ja, dann versucht man nochmal irgendwie zurückzukommen und dann fällt das 4:2 noch. 80 Minuten lang hervorragend Fußball gespielt, ist schon bitter.
Bayern München hat zum Auftakt des Oktoberfests seine Aufholjagd fortgesetzt. Die Bayern kletterten durch den 2:1-Sieg im Derby gegen den 1. FC Nürnberg auf den 3. Tabellenplatz. Der VfL Bochum rutschte dagegen mit einer 2:3-Niederlage gegen Mainz noch stärker in die Krise und auf einen Abstiegsplatz. Also es wird immer kritischer für Bochums Trainer Marcel Koller.
Ja, ich bin nach wie vor bereit, Lösungen zu suchen und mit der Mannschaft in den Schritt weiterzugehen. Aber alles andere, ich weiß ja nicht, was dann schlussendlich besprochen wird. Ob das so ist, das bin ich nicht der richtige Mann.
Und Hannover 96 und Borussia Dortmund trennten sich unentschieden 1:1. Dortmund kletterte damit auf den 12. Tabellenplatz. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf seinen Auswärtsfluch abgelegt und bei Rot-Weiß Ahlen mit 4:1 gewonnen. Düsseldorf kletterte damit auf den 5. Tabellenplatz. Kräuter Fürth besiegte Rot-Weiß Oberhausen mit 4:0. Fürth stoppte damit den Höhenflug von Oberhausen. Für RWO war es die erste Niederlage nach zuletzt 3 Siegen. Richtig gut lief es heute für die deutschen Tischtennisasse bei der Europameisterschaft in Stuttgart. Dabei haben Timo Boll und Christian Süß ihren Titel im Doppel zum 3. Mal verteidigt. Im Finale gewann das Düsseldorfer Duo gegen Wang Zhang-Yi und Lucian Blaszczyk aus Polen mit 4:2 Sätzen, beobachtet von Matthias Arians.
In dem Endspiel vor gut 5000 begeisterten Zuschauern zeigten Boll und Süß von Beginn an eine hochkonzentrierte Vorstellung und gewannen den ersten Satz. Die beiden Polen aber ließen sich davon nicht beeindrucken. Immer wieder kamen sie zurück in die Partie und verlangten den beiden Düsseldorfer Vereinskollegen alles ab. Timo Boll und Christian Süß am Ende also erfolgreich und zum 3. Male in Folge Doppel-Europameister. Bei den Frauen sorgte Wu Jiadu für eine Positivmeldung. Saison. An ihrem 32. Geburtstag siegte die Kroppacherin mit 4:0 gegen die Ungarin Christina Todt und zog damit in das Halbfinale ein. Bronze ist ihr damit schon jetzt nicht mehr zu nehmen.
Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Rüdiger Mark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.